Es ist 12 Uhr. Einfach besser informiert. NDR 1 Radio MV. Die Mittagsschau. Kompakt, kompetent, auf den Punkt. Das Top-Thema.
Ja, alles dick zugefroren, immer noch. Aber seit heute Morgen ist ziemlich Betrieb auf der Ostsee vor der Insel Rügen. Sandra Luna, also es geht jetzt um die Ostsee vor dem Hafen Sassnitz-Mukran.
Genau, da ging ja ein paar Tage lang schon gar nichts, weil da eben dickes Eis ist in der Hafeneinfahrt, kein Durchkommen. Auch nicht für die Tankschiffe, die zum Flüssiggasterminal Mukran wollen oder müssen. Jetzt wird das Eis aber freigebrochen, und zwar mit Eisbrecherverstärkung. Lars Kohlstall ist in Sassnitz. Lars, was passiert da jetzt genau draußen?
Ja, es geht um die Fahrrinne zum Hafen Mukran. Die brechen die beiden Schiffe frei. Seit etwa 2 Stunden läuft das jetzt. Über die vergangenen Wochen hat sich eine dicke Eisschicht gerade auf der östlichen Seite vor Rügen gebildet. Die ist durch die Plusgrade zuletzt schon etwas bröckelig geworden. Damit ein Tanker bis zum Hafen kommt, muss aber das Gebiet schon noch freier werden. Dafür ist extra das Mehrzweckschiff Neuwerk angerückt. Eigentlich ist das in der Nordsee stationiert, hat jetzt aber praktisch getauscht mit der Arkona, die sonst für unser Revier zuständig ist. Denn die Neuwerk ist einfach leistungsstärker und kann größere Eismassen bewältigen. Daneben ist auch noch im Einsatz der Schlepper VB Bremen Fighter. Die sind jetzt im Verbund unterwegs. Allerdings unter erschwerten Bedingungen, weil es ist hier vor Mukran ganz schön neblig. Ich kann hier ja vielleicht so 300 Meter weit schauen, würde ich mal sagen.
Wenn man jetzt nicht so weit gucken kann, hat das auch irgendwelche Auswirkungen für die Eisbrecher?
Das heißt, die Aktion wird wohl länger dauern als geplant. Denn der Eisbrecher und der Schlepper, ja, die müssen langsamer und vorsichtiger fahren. Am Nachmittag sollen dann die beiden LNG-Tanker ihren Platz wechseln. Also zuerst muss die geleerte Maran Gas Nice den Hafen verlassen. Der Tanker ist schon seit mehr als einer Woche leer. Wenn der raus ist aus dem Hafen, dann soll die vollbeladene Minerva Amorgos anlegen. Ob es heute schon soweit ist, ist allerdings noch unklar, sagte mir eine Sprecherin des Wasser- und Schifffahrtsamtes. Denn wegen der Wetterlage könne sich alles noch verzögern.
Vielen Dank, das war Lars Kohlstall zum Eisbrechereinsatz heute vor dem Hafen von Sassnitz-Mukran. Da wird die Fahrrinne freigemacht. Ja, gucken Sie mal auf den Kalender. 11.02. Und fällt Ihnen was auf? 112. Heute ist europaweiter Tag des Notrufs. Denn 112, ja, das ist die Nummer, die wir wählen, wenn es einen Notfall gibt. Bis der Rettungsdienst eintrifft, kann es in einem Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern manchmal ein bisschen dauern. Gefühlt oft auch zu lange. Dominik Kistea aus der aktuellen Redaktion hat sich Lösungsansätze dafür mal angeguckt. Dominik, wie sehen die denn aus?
Also es gibt zum Beispiel Apps für Ersthelfer, die sollen in Zukunft auch flächendeckend im Land eingesetzt werden, zum Beispiel Cut-Retter. Dort kann ich mich anmelden, wenn ich ja entweder als Ersthelferin oder als Mithelferin alarmiert werden möchte. Und wenn ich dann in der Nähe eines Einsatzortes bin, bekomme ich eine Nachricht direkt auf mein Smartphone. Das wird durch die Leitstellen, also durch die Rettungsleitstellen koordiniert. Und eine zweite Person, die auch in der Nähe ist, wird benachrichtigt und zu einem AED, also zu so einem automatisierten externen Defibrillator geführt, um diesen zu holen. Also es gibt eine Pilotregion, die entsteht im Bereich Ludwigslust-Parchim und Nordwestmecklenburg. Daran arbeitet der Verein Nofias zusammen mit dem Gesundheitsministerium.
Ich muss ja sagen, ich habe noch mal einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht, als einer meiner Söhne Führerschein gemacht hat. Aber auch das ist ja schon ein paar Jahre her. Man hofft ja immer, dass man selber nicht in so eine Situation kommt. Aber wenn ich jetzt mitbekomme, jemand ist zusammengebrochen, ist in Not, wie gehe ich da wirklich am besten vor?
Also zunächst solltest du prüfen, ob die Person noch ansprechbar ist und ob sie noch atmet. Sollte sie nicht mehr atmen, dann liegt meistens ein Herzstillstand vor und dann zählt wirklich jede Minute, weil das Hirn nicht mehr mit Sauerstoff versorgt wird. Sofort den Notruf wählen, also die 112, die gilt übrigens in ganz Europa, und die Fragen der Leitstelle beantworten. Und dann reanimieren, also Herzdruckmassage. Das bedeutet Handballen auf die Mitte des Brustbeins und dann mit beiden Händen und ausgestreckten Armen 100 bis 120 Mal pro Minute drücken und damit nicht aufhören, bis der Rettungsdienst da ist.
Das klingt immer in der Theorie recht einfach, aber wenn man wirklich in so einer Situation ist, dann hat man wahrscheinlich doch irgendwie Angst oder ist unsicher.
Deswegen sind ja auch Erste-Hilfe-Kurse, also regelmäßige Erste-Hilfe-Kurse so wichtig. Und dafür setzt sich auch der Verein Nofias ein, vor allem an Schulen. Und was man sich immer wieder vor Augen führen sollte, viel falsch machen bei einer Herzdruckmassage kann man nicht. Und selbst wenn ich jemanden eine Rippe dabei breche, dann ist das nichts im Vergleich zu dem Leben, das man damit gerettet hat.
Vielen Dank, Dominik Kirstea. Vielleicht sind Sie jetzt ja auch ein bisschen motiviert, das Erste-Hilfe-Wissen nochmal aufzufrischen und vielleicht nochmal einen Kurs zu machen. Heute ist der Tag des Notrufs. Und jetzt weitere Meldungen im Überblick. Es geht so langsam wieder los mit dem Fährverkehr nach Hiddensee. Auch Tagestouristen können jetzt wieder mit der Fitte nach Hiddensee übersetzen. Also nicht nur echte Urlauber und Einheimische. Einzige Einschränkung, es gilt der Notfallfahrplan. Und der hat nur 3 Fahrten hin und her pro Tag. In Kanada sind an einer Schule 7 Menschen erschossen worden. Genauere Informationen gibt es nach wie vor nicht. An der Schule in der Ortschaft Tumla Ridge hatte offenbar eine Frau oder ein Mädchen um sich geschossen. Auch in einem Haus wurden noch 2 weitere Leichen entdeckt. Die Schützin ist laut Polizei ebenfalls tot. Passagiere der Lufthansa müssen morgen den ganzen Tag mit Flugausfällen und Verspätungen rechnen. Grund sind gleichzeitige Streiks der Piloten und der Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter. Der Ausstand soll den ganzen Tag dauern. Er betrifft sämtliche deutsche Flughäfen, von denen Lufthansa-Maschinen starten. Das sind hier im Norden Hamburg, Hannover und Bremen. 12:06. Sie hören die Mittagsschau kompakt auf NDR1 Radio MV. Die Bilder von Kormoranen, die sich in den Ostseehäfen und an den Binnenseen zu Hunderten versammeln, die erhitzen aktuell die Gemüter. Denn der Kormoran ist ein hochspezialisierter Fischjäger und somit natürlich ein Konkurrent für Angler und Fischer. Franz Fanta aus der Redaktion Landwirtschaft, Umwelt, Natur. Was ist denn gerade los mit den Kormoranen?
Die Vögel sind auf Nahrungssuche, denn viele Gewässer sind gerade zugefroren und da bleiben eben nur ein paar offene Stellen, zum Beispiel in den Häfen. Außerdem treibt der Winter Kormorane aus Nord- und Osteuropa zu uns. Das sagt Christoph Herrmann vom Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie, kurz LUNG.
Wir haben heutzutage im Ostseeraum etwa 220.000 Brutpaare Kormorane. Und die Kormorane, die jetzt also im Augenblick bei uns hier sind, das sind nicht unsere Brutvögel. Das sind also sozusagen die Vögel, die irgendwo aus dem Norden, aus Schweden, Finnland, Estland, Russland, Polen zu uns kommen.
Und weil der Kormoran so verbreitet und als Zugvogel europaweit in Bewegung ist, fordern die Fischer in Mecklenburg-Vorpommern eine überregionale Lösung. Sie wollen, dass der Kormoran europaweit eingedämmt wird.
Wie geht man jetzt mit dieser Forderung um? Also gibt es da, im Sinne der Fischer zumindest Erfolgsaussichten?
Diskutiert wird die Idee schon lange, auch auf politischer Ebene. Fakt ist aber, der Kormoran ist laut EU-Richtlinie eine geschützte Art. Und selbst wenn man ihn bekämpfen dürfte, würde es keinen Sinn machen, sagt der Kormoran-Experte vom LUNG.
Den Kormoran im Sinne einer Bestandsregulierung sozusagen zu bekämpfen, da kann man ganz klar sagen, dass das nicht funktionieren kann. Derartige Bestände lassen sich mit den heute akzeptierten und gesetzlich zulässigen Methoden nicht irgendwie kontrollieren oder reduzieren.
Christoph Herrmann geht allerdings davon aus, dass der Kormoranbestand durch den harten Winter ein Stück weit reduziert wird. Das habe zum Beispiel auch der Winter 2009-2010 gezeigt. Klar sei aber auch, dass die Population so ein Defizit schnell wieder ausgleicht und so der Konflikt mit Anglern und Fischern bleibt.
Also langfristig gesehen keine Lösung?
Die Lösung ist es am Ende, Schadensbegrenzung zu betreiben, zum Beispiel durch sogenannte Vergrämungsabschüsse, um die Kormorane beispielsweise von Fischteichen zu verjagen. Darauf müsse man sich konzentrieren, sagt Christoph Herrmann.
Okay, wo habe ich die Hauptkonfliktpunkte? Und genau das ist der Weg, sozusagen da, wo ich den Konflikt habe, durch entsprechende Maßnahmen Abwehr zu schaffen.
Am Ende aber geht es wohl schlicht auch darum, mit den Kormoranen zu leben.
Ja, Franz Fanta aus der Redaktion Landwirtschaft, Umwelt und Natur. Mehr zu dem Thema und auch entsprechende Bilder finden Sie auf ndr.de/mv und natürlich in der NDR-MV-App. Ja, vom Land der Kühe zum Sorgenkind. In Mecklenburg-Vorpommern geben immer mehr Milchbauern auf. Im Land gibt es nur noch etwa 600 Milchbetriebe und das sind ja im Vergleich zu vor 10 Jahren rund 30% weniger. Dana Zelk aus der Redaktion Landwirtschaft, Umwelt und Natur. Was sind denn die Hauptgründe für diesen Rückgang?
Es ist ein heftiger Strukturwandel im Gange. Obwohl wir hier im Land die größten Herden Deutschlands haben, wachsen die Auflagen schneller, als die Betriebe mithalten können. Ob Gülleverordnung oder Tierwohlstandards, die Modernisierung der Ställe kostet Millionen. Gleichzeitig aber ist der Milchpreis im Tiefflug. Und genau diese Kombination bringt viele Betriebe an ihre Grenzen.
Wie wirkt sich das konkret aus, also der Preisverfall auf die wirtschaftliche Lage der Milchbauern?
extrem kritisch. Noch im vergangenen Jahr zahlte das deutsche Milchkontor im Schnitt 50 Cent pro Liter. Im Januar waren es nur noch 35 Cent und einige Molkereien wollen jetzt sogar auf 30 Cent runter. Die Kosten liegen aber zwischen 45 und 50 Cent. Das heißt, jeder Liter Milch macht mindestens 10 Cent Verlust. Carsten Hansen, Bundes- und Landesvorstand des Bundes Deutscher Milchviehhalter und selbst Betriebsleiter in Bolevik, sagt, es ist einfach zu viel Milch auf dem Markt. Er sieht die Politik in der Pflicht.
Aber wie könnte denn da eine Reaktion aussehen?
Hansen schlägt vor, dass Betriebe ihre Milchmenge freiwillig reduzieren und dafür Geld aus dem EU-Krisenfonds bekommen. Das könnte kurzfristig helfen, so sagt er, die Preise wieder zu stabilisieren. Diesen Vorschlag will er heute auch beim Treffen mit Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer in Berlin einbringen. Dort kommen alle wichtigen Vertreter der Branche zusammen, um über die Zukunft der Milcherzeugung zu sprechen. Der Bauernverband lehnt den Vorschlag allerdings ab. Er fürchtet Marktverzerrungen. Es ist also fraglich, ob sich die Beteiligten auf wirksame Maßnahmen einigen können, um den Milchpreissturz zu stoppen.
Immer mehr Milchviehbetriebe hier im Land geben auf. Dana Zelk war das über die Hintergründe. Unter dem Titel Das kostet dein Glas Milch befasst sich die neue Podcast-Folge von 63 Hektar. Darin erzählt eine junge Milchbäuerin über ihren Berufsalltag. Wenn Sie das interessiert, zu finden in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Die Nachrichten jederzeit zum Nachhören auf ndr.de/mv und in der NDR MV App. Jetzt die App kostenlos runterladen.